Auf Null, Gletscherinitiative, der Podcast mit Anna Fierz und heute mit mir am Tisch Michelle Andermatt und Rosemarie Quadranti. Hallo.
Hallo.
Alle Blicke sind im Moment nach Glasgow gerichtet, zu einer weiteren Weltklimakonferenz, bereits die 26. Aber es lohnt sich auch, genau hinzuschauen, was in diesem Moment in der Schweiz auf klimapolitischer Ebene passiert, diskutiert und auch entschieden wird. Denn es geht vorwärts. In der letzten Episode haben wir uns bereits einen ersten Überblick über die Gletscherinitiative verschafft. Unterdessen hat die UREG-N der Gletscherinitiative einen indirekten Gegenentwurf gegenübergestellt. Die UREG-N, das ist die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates. Was das genau bedeutet, wie es nun weitergeht, wenn die UREG-S, die Kommission des Ständerates, am 15. November zusammenkommt und was das für den weiteren Verlauf der Gletscherinitiative bedeutet, das diskutieren wir in der heutigen Episode. Michelle, du bist die Politikverantwortliche der Gletscherinitiative und hast in der letzten Episode im Vorfeld die möglichen Szenarien der Kommissionssitzung der UREG-N skizziert. Du hast auch die über 6.800 Botschaften, die im Crowdlobbying zusammengekommen sind, den ParlamentarierInnen überreicht. Wie lief das genau ab?
Ja, also die Kommissionssitzung hat am Dienstagmorgen stattgefunden, am 12. Oktober. Und da gab es ebenfalls eine Anhörung. Marcel Henke aus dem Initiativkomitee war dabei mit Tobias Schmid. Sie haben die Gletscherinitiative präsentiert und anschließend hat die Kommission entschieden, einen indirekten Gegenvorschlag zu lancieren.
Wie hast du denn diese Botschaften ins Bundeshaus gebracht?
Ja, also diese Botschaften habe ich digital versendet, weil eben zu dem Zeitpunkt keine Session stattgefunden hat. Und deswegen war es etwas schwierig, diese Botschaften so persönlich zu übergeben. Deswegen habe ich die am Ende der Woche, vor dem diese Kommissionssitzung stattgefunden hat, digital überreicht, also per E-Mail gesendet.
An wen?
An die Kommissionsmitglieder.
An alle?
Ja.
Rosemarie, du warst lange Zeit eine solche Parlamentarierin, die vielleicht ähnliche Botschaften bekommen hat oder Informationen. Du warst im Nationalrat für die BDP. 4 Jahre davon warst du Fraktionspräsidentin. Vorher warst du viele Jahre in der SVP. Nun hast du zu einem gewissen Teil die Seiten gewechselt und bist im Initiativkomitee der Gletscherinitiative. Wie ist es dazu gekommen?
Dass ich im Initiativkomitee bin, wie ist es dazu gekommen, ist relativ einfach. Diese Initiative ist ein so wichtiges Thema und ist ein enorm wichtiger Bestandteil, dass wir es ernst meinen. Oder wir haben nicht mehr allzu viel Zeit und die Politik vergisst das leider immer wieder. Und ich glaube, ich habe nie Seiten gewechselt, unabhängig davon, auch als ich in meiner früheren Partei war. Die war einmal nicht so, wie sie heute sich darstellt.
Du bist jetzt als Mitglied des Initiativkomitees hier, darfst jetzt also ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, wie das war, als du Parlamentarierin warst, als du im Nationalrat warst. Wie läuft denn eine solche Kommissionssitzung ab, die Michelle vorher angesprochen hat? Wie muss ich mir das vorstellen?
Vielleicht nicht so spannend, wie man es immer vermutet. Kommissionssitzungen finden immer ungefähr 1,5 Tage statt. Die beginnen entweder am Montag, sie sind am Montag, Dienstag, beginnen um 9:45 Uhr, hören am Dienstag um 13 Uhr auf, oder sie sind Donnerstag und Freitag. Mittwoch gibt es keine Kommissionssitzungen. Und die Sitzungen finden im schönsten Haus, das die Schweiz hat, oder in einem der schönsten Häuser, nämlich im Bundeshaus statt. Und diese Sitzungszimmer sind, wie auch dieses Haus ist, es sind wunderbare Zimmer. Und man macht die Türe zu. Also das heißt, Kommissionssitzungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Und das bedeutet auch, dass eigentlich theoretisch vom Inhalt, außer das, was in der Medienmitteilung dann nach den Kommissionssitzungen in der Regel veröffentlicht wird, nichts nach außen bringen sollte. Da halten sich viele nicht daran und unter Umständen ist das nicht sehr gut, weil es in der momentanen politischen Situation dann immer auch ausgenutzt wird oder es landet auf Social Media und das tut eigentlich dem politischen Klima nicht sonderlich gut in meinen Augen. In diesem Zimmer sitzt man, ihr müsst euch so ein U vorstellen. Vorne sitzt die Kommissionspräsidentin, der Kommissionspräsident, links und rechts die Kommissionssekretäre oder Sekretärinnen, die heißen tatsächlich so. Und meistens sitzen dann links die Gäste, die eingeladen sind, sofern es hat. Und in der Regel ist der zuständige Bundesrat, die zuständige Bundesrätin anwesend bei den Kommissionsgeschäften. Dann diskutiert man, und weil ich aus der Schule plaudern darf jetzt, in den Jahren, in denen ich dabei war, hat etwas abgenommen, nämlich eine gute Diskussionskultur. Man kommt häufig schon mit vorgefassten Meinungen in diese Kommission, die man dann nicht mehr bereit ist zu ändern. Und wer das tut, der hat die Demokratie nicht verstanden. Oder Kommissionssitzungen sind Diskussionssitzungen. Und sie sollten der Meinungsbildung dienen. Und deshalb sind auch die Gäste so wichtig, die da sind, weil sie mir als Parlamentarierin helfen, das Geschäft besser zu verstehen. Ich kann dort auch nachfragen. Und wie ich mich vorbereite, und da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein, es gibt 25 Nationalrätinnen und Nationalräte oder Ständerätinnen und Ständeräte in einer Kommission, die sind nach Parteienstärke zusammengesetzt, das wird anfangs Legislatur, macht man im Büro des National- oder Ständerates ab unter den Fraktionspräsidenten, wie die Kommissionen besetzt sind, mengenmäßig, in den Fraktionen dann, wer in dieser Kommission teilnimmt. Und es gibt in der Regel einen Leader einer Partei zu einem Geschäft. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass sie oder er auch die Einzige war, die sich tatsächlich sehr gut vorbereitet hat. Auch das ist natürlich dann schwierig für eine Diskussion. Aber es gibt auch sehr seriöse Parlamentarierinnen zur Ehrrettung des Parlaments, muss man das auch sagen, die sehr gut vorbereitet sind und dann tatsächlich an der Diskussion auch teilnehmen können. Und es gibt auch immer wieder Parlamentarierinnen, die tatsächlich gut zuhören, die sich dann die Meinung bilden und die durchaus auch bereit sind, von ihrer Haltung auch einmal abzuweichen.
Aber es ist ja schon so, dass an jeder Kommissionssitzung sehr viele Geschäfte diskutiert werden. Ich weiß nicht, das können 10, 20 Geschäfte sein an einem einzelnen Tag. Also wenn man sich seriös vorbereiten möchte, hat mir mal ein Kommissionsmitglied gesagt, dann müsste sie oder er mehr als 1000 Seiten lesen für eine Kommissionssitzung. Ist das so?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Es sind nicht alle Geschäfte gleich wichtig, oder? Und auch der Vorbereitungsaufwand ist unterschiedlich. Und das ist auch der Vorteil. Natürlich kann man dann die Geschäfte aufteilen. In großen Fraktionen geht das gut, in kleinen Fraktionen, wie ich sie war, da blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf alle Geschäfte vorzubereiten. Wenn man 7 Leute ist, dann bist du alleine in einer Kommission. Und was ich dann jeweils gemacht habe, ich habe geschaut, wer ist meiner Haltung nach am nächsten? Und habe eigentlich diese Argumentation dann auch aufgenommen.
Und auch vorbesprochen mit den anderen Parlamentariern?
Ja, je nachdem. Also das war mir auch immer sehr wichtig. Und ich finde, das ist eine Kultur, die zwingend notwendig ist, das Vernetzen. Weil es geht ja in der Regel um Kompromisse. Nein, es gibt Geschäfte, die sind klar und die sind auch sehr einstimmig. Aber dort, wo es, wie hier zum Beispiel bei der Gletscherinitiative oder was man daraus macht, da ist es zentral wichtig, dass man Allianzen bildet, damit es zu einem guten Resultat kommt. Und dann, das geht nur parteiübergreifend. Und lesen, ja, Aber ich glaube, das ist man sich gewohnt. Man bekommt, ich weiß, ich habe es immer in Zentimeter gemessen. Sind, wenn es wichtige Geschäfte sind, dann sind das 28 Zentimeter Papier. Man könnte es auch auf die Waage legen, dann wäre es mehr als ein Kilo. Das habe ich nie gemacht, aber der mit dem Maßstab, das hat mir immer sehr gut gefallen.
Jetzt geht ihr am 15. November zusammen in die Kommissionssitzung der UREC-S. Und du, Rosemarie, bist jetzt auf der anderen Seite. Du hörst nicht zu und hast dich nicht vorbereitet in dem Sinn, dass du nachher Fragen stellst, sondern ihr beide, Michelle und Rosemarie, stellt die Gletscherinitiative noch einmal vor. Dafür habt ihr 10 Minuten Zeit. Wie ist das jetzt für dich, Michelle, wenn das erste Mal ist, stelle ich mir vor, dass du in dieser Position bist?
Ja, ich bin natürlich schon etwas nervös, wenn ich mir das so vorstelle, weil ja, ich habe das noch nie gemacht. Und ich weiß, es ist ein sehr wichtiger Tag für die Gletscherinitiative, sowie auch für die Schweizer Klimapolitik. Ja, es ist ein spezieller Tag für uns. Und wir wissen, die Klimapolitik der Schweiz genügt nicht. Also sie ist klar ungenügend, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, so wie sie definiert sind. Da muss die Schweiz mehr machen. Und die Gletscherinitiative bietet eben jetzt eine Chance, dies zu machen. Und ich bin überzeugt, dass diese muss ergriffen werden.
Die Kommission des Nationalrates möchte ja nicht, wie der Bundesrat, dass das Netto-Null-Ziel in die Verfassung kommt, sondern möchte die klimapolitischen Maßnahmen auf Gesetzesstufe verankern. In der Medienmitteilung der Kommission steht, sie wollen die Maßnahmen auf Gesetzesstufe verankern, damit rasch eine griffige Lösung vorliegt. Michelle, wie rasch ist rasch?
Ja, es ist so, dass wenn man Ziele in die Verfassung verankert, braucht es nachher sowieso wieder ein Gesetz, welches die Maßnahmen definiert, mit welchen dann diese Ziele erreicht werden. Und deswegen, wenn man jetzt einen Verfassungsartikel macht oder wenn man sich jetzt für einen Verfassungsartikel entscheidet, braucht es dann in einem zweiten Moment eben ein Gesetz, das diesen Verfassungsartikel umsetzt. Und bis ein solches Gesetz dann vorliegt, kann das 4-5 Jahre dauern. Insbesondere, wenn noch eine Abstimmung dazu kommt. Und deswegen, wenn man jetzt schon ein Gesetz macht, also wenn sich das Parlament jetzt schon für ein Gesetz entscheidet, dann spart man sich diese Zeit vom Verfassungsartikel. Und deswegen geht das viel schneller, das ist so. Und das ist auch, weswegen wir grundsätzlich einen indirekten Gegenvorschlag begrüßen. Weil in der Klimapolitik haben wir keine Zeit zu verlieren. Die Klimakrise ist jetzt schon da. Wir sehen die Auswirkungen in der Schweiz sowie auch im Ausland. Wir haben das diesen Sommer gemerkt mit allen Extremwetterereignissen. Und deswegen ist der Handlungsbedarf extrem groß. Die Dringlichkeit ruft.
Nun kommt die Gletscherinitiative also vor die Ständeratskommission, die UREC-S. Ein wichtiger Schritt für die Gletscherinitiative und auch für die Schweizer Klimapolitik, wie du vorher gesagt hast, Michelle. Doch die Anhörung geschieht, wie wir ja auch wissen, hinter geschlossenen Türen. Welche Maßnahmen muss der indirekte Gegenvorschlag denn beinhalten, dass die Gletscherinitiative zurückgezogen wird? Oder dass ihr euch vorstellen könnt, die Gletscherinitiative zurückzuziehen. Was müsste da in diesem Vorschlag drin sein?
Jetzt kommt diese parlamentarische Initiative aus der UREC-N in die UREC-S und die kann dann eben entscheiden, ob sie diesem indirekten Gegenvorschlag Folge geben möchte oder nicht. Das heißt, diese Kommission diskutiert jetzt eigentlich noch nicht konkret über die Maßnahmen und kann auch die Ziele des indirekten Gegenvorschlags, so wie sie von der UREC-N vorgeschlagen werden, nicht anpassen. Sie kann eigentlich diesem Vorschlag nur Ja oder Nein sagen. Und wenn sie Ja sagt, dann geht es zurück in die UREC-N und die wird dann den Gesetzesentwurf erarbeiten. und dann wird über Maßnahmen diskutiert, die dann eben in diesem Gesetz drinstehen werden. Das heißt, es geht da wie in zwei Etappen. Die UREG-N hat mal entschieden, sie möchten einen indirekten Gegenvorschlag erarbeiten, also einen Gesetzesentwurf, und sie holt jetzt wie die Zustimmung von der ständerätlichen Kommission ab, bevor sie beginnt mit dieser großen Arbeit eben von einer Erarbeitung des Gesetzes. Und erst nachher eben erarbeitet sie das gesamte Gesetz, das kommt dann in Nationalrat und dann geht's zurück in Ständerat und so weiter.
Und trotzdem ist es eben schon wichtig, dass die UREG-S dann weiß, was die Bedingungen sind, dass die Initiative zurückgezogen wird. Weil der UREG-S muss klar gemacht werden, das meine ich im positiven Sinne, dass sie mit ihrem Verhalten eine Möglichkeit haben, diese Klimaziele auch schneller zu erreichen, ihren Beitrag dazu zu leisten, indem die Initiative dann zurückgezogen werden kann. Und sie muss aber wissen, was sind ungefähr die Bedingungen.
Ja, das ist so, weil wie ich das mitbekommen habe, möchte eine Kommission nicht unbedingt die Arbeit machen, einen Gesetzentwurf vorzuschlagen, wenn sie nicht weiß, ob dieser dann wie ankommt beim Initiativkomitee.
Ja, das ist eigentlich auch die Systematik, oder? Man macht die direkten oder indirekten Gegenentwürfe, ist eigentlich egal welche, sie haben dann einfach einen unterschiedlichen Weg. Man macht sie deshalb, weil, und das ist eigentlich initiativtypisch für die Politik, die Initiativen häufig zu visionär sind. Und weil sie das sind, stellt man ihnen, wenn man das Geschäft als wichtig empfindet, und das ist zum Glück so, es ist bei der Politik angekommen, dass man wirklich etwas machen muss und dass man schnell etwas machen muss, und dann stellt man der Initiative diesen Gegenentwurf entgegen. Und die Initianten könnten natürlich problemlos einfach die Initiative zur Abstimmung bringen. Und weil man das verhindern möchte, ist es gut, dass A, das Initiativkomitee sagt, doch, wir ziehen die Initiative zurück, respektive diese Möglichkeit besteht, dass wir sie zurückziehen, aber es ist diese rote Linie, die nicht unterschritten werden darf.
Welche ist die rote Linie?
Ja, dass wirtschaftliche Ziele wahrscheinlich definiert werden müssen, oder? Dass es einfach konkreter ist, oder? Ich kann jetzt ja nicht für das ganze Initiativkomitee sprechen hier, aber ich glaube kaum, dass das Initiativkomitee bereit sein wird, wenn es so wischiwaschi ist. Oder es muss konkret sein. Das Initiativkomitee muss das Vertrauen haben, doch die Politik macht jetzt endlich ernst. Und ja, doch, sie will jetzt wirklich etwas tun und sie will es schnell tun. Und da muss sie glaubwürdig sein und da muss sie möglichst konkret sein. Und das ist auch wieder der Vorteil, oder? Diese Kommissionssitzungen, das wird alles protokolliert, das kann man nachher wieder nachschauen. Also, was wurde gesagt? Und was hat aber auch das Initiativkomitee gesagt?
Genau, Rosmarie, du hast vorher gesagt, die Initiativen sind oft zu visionär oder haben vielleicht zu hohe Ziele. Also, das ist genau ein Punkt, der für die Gletscherinitiative nicht zutrifft. Weil die Gletscherinitiative möchte die Ziele des Pariser Klimaabkommens umsetzen in der Schweiz. Und was mit der Gletscherinitiative gefordert wird, ist eigentlich ein Minimum in der Klimapolitik. Und deswegen ist es da auch so schwierig, kompromissbereit zu sein oder zu sagen, okay, wo kann man Abstriche akzeptieren? Ein Punkt ist genau, dass im indirekten Gegenvorschlag eben kein Ausstieg aus den fossilen Energien drinsteht, sondern nur eine Verminderung der Nutzung der fossilen Energien. Und zwar unter anderem soweit wirtschaftlich tragbar. Und das ist ein Begriff, der einfach zu breit interpretiert werden kann. Und das ist klar eine Forderung des Initiativkomitees oder unsererseits, dass man diesen Begriff dann so definiert und präzisiert, dass es auf die gesamte Volkswirtschaft zielt. Also, dass diese wirtschaftlich tragbar sein muss und nicht auf ein einzelnes Unternehmen.
Das wäre jetzt so ein Punkt, der zu wenig konkret ist. Findest du, Michel? Oder findet ihr beide?
Ja, definitiv. Und das weiß die Politik eigentlich auch. Und vielleicht gehört es auch tatsächlich in diesem Stadion noch etwas zum Anführungs- und Schlusszeichen Spiel eines politischen Prozesses. Und deshalb ist es so wichtig, dass klar gemacht wird. Man hätte die Gletscherinitiative einfach nehmen können und umsetzen können. Das hätte man tun können. Fakt ist aber auch, dass die Politik das so nicht will, respektive auf der Bundesrat, das nicht so genau machen wollte. Das heißt, man ist in der Diskussion und jetzt geht es darum zu sagen, aber wir haben ja gesagt, zum Beispiel zum Pariser Klimaabkommen. Und das heißt, es kann gar nicht sein, dass irgendwelche Ideen hinter das Pariser Klimaabkommen zurückgehen würden. Und schlussendlich fordert die Gletscherinitiative nicht mehr, du hast es auch schon gesagt, als genau diese Umsetzung. Und deshalb muss es konkreter werden. Und es ist jetzt aber wichtig, dass beide Kommissionen schon einmal wissen, dass der Spielraum für die Initianten nicht groß ist. Und ich glaube, man muss der Politik auch etwas klar machen. Diese Initiative, da bin ich überzeugt, hat so eine gute Chance vor dem Volk angenommen zu werden, und zwar auch von den Ständen, dass man gut daran tut, wirklich einen guten indirekten Gegenentwurf entwickeln zu wollen.
Der nächste Schritt ist also in euren Händen am 15. November, wenn ihr in die Sitzung geht, in die Kommissionssitzung. Was müsst ihr noch konkret vorbereiten zusammen?
Wir müssen das noch einmal vorbesprechen und vielleicht die Präsentation fertig machen.
Ist das eine PowerPoint?
Ja, genau. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich darauf. Wir haben auch vor 1-2 Wochen einen Austausch mit den Mitgliedern aus dem Initiativkomitee gehabt. Ja, ich spüre, dass die Unterstützung da ist. Und wir repräsentieren auch eine Bewegung. Also die Initiative wurde ja von einem Verein und von einer Bewegung lanciert und nicht von Organisationen oder Parteien. Und ja, das ist ein wichtiger Punkt für uns, zu wissen, dass all diese Leute und Unterstützerinnen hinter uns stehen. Und das muss man auch wie in den Gedanken dabei haben, wenn man eben denkt, was dann möglich ist oder welches die Kompromissbereitschaft ist. Dass man das auch erklären kann der Bevölkerung, warum man vielleicht für einen gewissen Gegenvorschlag dann zurückziehen würde oder nicht. Und gleichzeitig muss man auch wie ein realpolitisch sein und berücksichtigen, was möglich ist.
Aber es geht eben schon um sehr viel. Und das Schöne hier ist, im Gegensatz zu anderen Initiativen, durchaus, dass man aus einer Position der Stärke kommt. Und ich glaube auch mittlerweile die Mehrheit der Politikerinnen und Politiker hat das auch verstanden, oder? Die laufen nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt, durch die Schweiz. Die wissen, dass es wirklich jetzt eilt. Und ich glaube, sie nehmen auch endlich Klimapolitik ernster als noch vor ein paar Jahren. Und deshalb kann man durchaus auch als Initiativkomitee auf Augenhöhe mit der Politik sprechen, und das ist wichtig, weil beide Seiten wissen und vor allem die Initianten wissen, wenn wir die Initiative durchziehen wollen, dann werden wir gewinnen, und wir bieten aber Hand für die schnellere Lösung, weil wir wissen, dass die Zeit uns davonläuft.
Die Zeit läuft uns davon, sagst du, Rosemarie. Bis zum 12. November werden aber in Glasgow noch immer mögliche konkrete Umsetzungen des Abkommens von Paris diskutiert. Wie eingangs schon erwähnt, das ist die 26. Runde der Weltklimakonferenz. Welchen Einfluss hat die Konferenz auf das Geschehen hier, auf eure Arbeit oder Vorbereitung jetzt? Ist ja praktisch zeitgleich. Das Ende der Konferenz, euer Vorsprechen.
Das Thema ist gerade weltweit topaktuell. Es wird, so glaube ich, keinen direkten Einfluss haben, weil ich glaube, und das sieht man auch am 26. Klimagipfel, dass die Initiativen eben von Bewegungen herkommen müssen, dass man nicht auf die hohe Politik warten kann, dass es Initiativen braucht, und die braucht es in allen Ländern. Und die Bewegung ist ja auch da. Und diese Bewegung muss in jedem Land ernst genommen werden. Die Schweiz kann und muss hier eine Vorreiterrolle übernehmen. Wir sind ein reiches Land, wir können so viel und wir müssen Beispiel sein. Und wir müssen und können dann in einem späteren Zeitpunkt durch diese Vorbildfunktion anderen Ländern helfen, mitzuziehen. Es braucht private Initiativen. Ich liebe die Politik und aber man kann sich nicht allein auf sie verlassen in diesen Themen.
Das finde ich ein gutes Schlusswort. Auch wenn wir jetzt noch weiter diskutieren könnten mit Bargeräusch im Hintergrund. Das war's für dieses Mal mit Auf Null, Gletscherinitiative, der Podcast mit Anna Fierz und heute am Tisch Michelle Andermatt und Rosemarie Quadranti und mit Musik von Mellow C. Danke Michelle und Rosemarie für eure Einblicke und Ausblicke, für einen Crashkurs in direkter Demokratie.
Danke.
Danke dir.
Und es bleibt spannend. Ich freue mich auf die nächste Runde. Wer bis dahin an aktuellen Klimadiskussionen dranbleiben möchte, hört am besten bei Treibhaus, der Klimapodcast, rein. Bis bald. Tschüss, Rosemarie. Tschüss, Michelle.
Tschüss. Tschüss miteinander.
Auf Null, Gletscherinitiative, der Podcast, ist eine Produktion von Podcast Lab. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite der Gletscherinitiative und überall, wo es gute Podcasts gibt.